Der Körper sollte auch nicht immer optimal versorgt sein. Mhm. Das war in der Evolution auch nicht so. Das können wir vielleicht von Urvölkern lernen. Der Körper kann auch mal Mangel haben und der soll auch mal in Mangel kommen. Also das ist dann kein Problem.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möser und Daniel Rehheis.
Lernen von Naturvölkern. Vielfalt der Nahrungsmittel, Leben im Biorhythmus und natürliche Stressfaktoren. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Und heute, eine Woche nach Veröffentlichung, gibt's die Sprechstunde, wo wir eure Fragen zum Thema Naturvölker beantworten wollen. Daniel Rehheis ist da aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich.
Daniel, es sind viele, viele Fragen reingekommen und ehrlich gesagt, mich hat es nicht gewundert. Du hast auch gesagt, da wird einiges an Fragen reinkommen. Wir haben ein bisschen ausfiltern müssen, weil wir hier in der Sprechstunde natürlich immer nur einen limitierten Platz haben. Aber wir haben jetzt mal so die ich glaube, wirklich spannendsten Fragen rausgesucht, wollen euch aber trotzdem nochmal ermutigen, wenn ihr weitere Fragen habt, auch jetzt beim Hören der Sprechstunde. Ihr könnt uns immer schreiben, jederzeit per Instagram, Direct Message, bei Facebook. Ihr könnt uns über artgerecht.com schreiben oder natürlich auch über die Streaming-Dienste direkt bei Spotify zum Beispiel. Habt ihr mittlerweile die Möglichkeit, uns auch direkt zu kontaktieren. Macht das gerne. Unsere Community hier bei den Health Nerds wächst und wir werden immer mehr an alle Neuankömmlinge sozusagen herzlich willkommen. Danke, dass ihr reinhört. Danke, dass ihr bei uns seid. Und wir können euch eins versprechen. Woche für Woche haben wir hier Lifehacks und viel, viel Wissen über unseren Körper, über unsere Lebensweise, damit wir alle gesund und glücklich alt werden können. Daniel, du hast mit deinem Team dir die Fragen natürlich schon angeschaut. Wir legen mal direkt los. Eine Frage ist reingekommen von Anne. Sie hat uns geschrieben über Instagram Direct Message. Liebe Health Nerds, ich habe gerade eure aktuelle Podcast-Folge gehört zum Thema Urvölker. Ich habe letztens einen Beitrag dazu gesehen. Da wurde gesagt, dass es ja schön und gut ist, sich an diesen Völkern zu orientieren, aber da die ja in einer ganz anderen Umgebung als wir wohnen, hat das wohl für uns gar keine großen positiven Auswirkungen, da wir ja zum Beispiel Umweltgiften und so weiter ausgesetzt sind. Was meint ihr dazu? Liebe Grüße, eure Anne.
Jein, also der Podcast handelt ja davon, welche Tipps und Tricks und Lebensgewohnheiten wir tatsächlich klauen können oder übernehmen können. Also auch wenn man jetzt beispielsweise, wie ich in Berlin, wie kann man solche Faktoren, welche diese Urvölker gesund halten, auch dort anwenden? Ja, die wohnen in einer anderen Umgebung und die essen beispielsweise auch etwas anderes. Und ich habe auch erwähnt, dass auch wenn die Kung Mongongo-Nüsse essen und die wohl sehr gesund sind, dass das vielleicht nicht die allerbeste Nahrung für uns ist. Also vielleicht Mongongo-Nüsse schon, aber es gibt andere Pflanzen und Nahrungsmittel, die sind für uns vielleicht nur bedingt gesund, weil wir die nie gegessen haben. Unser Verdauungstrakt das nicht gewohnt ist. Also es geht nicht darum, die Lebensgewohnheiten komplett zu kopieren und wir können ja auch nicht mehr in Höhlen leben. Also wir können nicht mehr der Paleo-Mensch sein, auch wenn das vielleicht gesund wäre. Und so gesund ist das ja tatsächlich nicht, denn es wird auch oft kritisiert, die Menschen waren zwar wohl gesund, aber die wurden nicht alt. Das heißt, wenn man in der freien Wildbahn überleben muss, wenn man ständig mit Infektionen, leichten Verletzungen, Hunger, Kälte, wenn man ständig mit diesen Gefahren kämpfen muss, das zehrt an einem. Und das reduziert auch die Lebenserwartung. Und das Ziel ist eigentlich, unseren modernen Lebensstil, der einige Vorteile hat, also Hygiene, Toilette und das alles hat Vorteile. Das schont auch unsere eigenen Reserven. Und es geht darum, diese Faktoren, die uns früher gesund gehalten haben, wieder in unseren Alltag zu implementieren. Und ein bekanntes Beispiel ist eben dieses intermittierende Fasten, dass man eben nicht so oft isst. Und wenn man jetzt eine Heizung zu Hause hat, dann sollte man vielleicht sich manchmal nach draußen begeben in die Kälte oder mal kalt duschen oder Eisbaden. Oder wenn es nicht mehr richtig heiß wird im Leben, weil man eine Klimaanlage hat, dann vielleicht mal Sauna Also das sind so diese Faktoren, die uns gesund machen. Und ja, wir haben eine komplett veränderte Umgebung. Wir leben in einer Welt, die voll ist von allen möglichen Giften, vor allem in der Stadt. Und es geht auch darum, Risikofaktoren nicht zu addieren. Das heißt, wenn ein Risikofaktor gegeben ist, ich bewege mich zu wenig, dann sollte man vielleicht nicht zusätzlich auch noch sich schlecht ernähren und rauchen und in der Stadt wohnen. Das heißt, wenn man das Glück hat, beispielsweise am Land zu wohnen und nicht ständig die Abgase einatmen zu müssen, dann ist es vielleicht nicht so schädlich, wenn man raucht, wenn man eh schon in der Stadt lebt. So, und das sind lauter Risikofaktoren, also schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung und so weiter. Und jeder hat ein paar Laster, aber zu viele gleichzeitig ist dann zu viel und dann entwickeln wir gefährliche Erkrankungen und dann wird das Leben kürzer oder selbst wenn man am Leben erhalten wird, ist das vielleicht keine tolle Lebensqualität.
Also ich hoffe, dass wir dir da ein paar gute Ideen mitgegeben haben, Anne. Und danke für deine Nachricht. Die nächste Nachricht hat uns von Jelena erreicht. Jelena schreibt, hi, ihr habt in eurem Podcast darüber gesprochen, dass es uns Menschen gut tut, regelmäßig in den Wald zu gehen und Kontakt zur Natur zu halten. Leider lebe ich in Hamburg in einer Gegend, in der es keinen Wald, sondern nur einen relativ kleinen Park mit einigen wenigen Bäumen gibt. Meine Frage, ab wann ist ein Wald ein Wald? Also was ich meine, kann ein Park schon ausreichen? Freue mich auf eure Antwort in der Sprechstunde, Jelena. So, Daniel, das ist schon fast eine philosophische Frage. Ab wann ist ein Wald ein Wald?
So philosophisch ist die gar nicht, weil ich kann die Frage wissenschaftlich beantworten. Denn diese berühmten Untersuchungen zum sogenannten Forest Bath, also zum Waldbaden, wurden in einer Stadt gemacht, also im urbanen Raum in der Nähe der Universität. Die haben das in Japan untersucht und die sind einfach am Stadtrand in ein Waldstück. Also das war wohl nur 1-2 Hektar groß oder so. Und es genügt anscheinend, wenn es eine Ansammlung ist von Bäumen in einer relativ natürlichen Konstellation. Also es gibt ja manchmal diese Monokulturen, das ist dann nur bedingt ein Wald. Und es scheint darum zu gehen, dass in dieser Umgebung, und das kann wirklich vielleicht nur 1 Hektar sein, also ein ganz kleines Waldstück, dass in dieser Umgebung gewisse Phytonzide produziert werden. Das heißt, dass die Bäume und vor allem die Pflanzen ringsherum Duftstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe in die Luft abgeben, die wir dann einatmen. Das heißt, ein Wald ist hier relativ schnell ein Wald. So ein Stadtpark mit kaum Bäumen dürfte wahrscheinlich nicht ausreichen, aber wenn ihr irgendwo ein Stückchen habt, und wir in Berlin haben auch ganz viele tolle Parks, die ein bisschen verwildert sind und die fast schon eine Art Wald sind, das würde definitiv schon reichen für einen gewissen Effekt. Ersetzt natürlich jetzt nicht den Primärwald irgendwo an einem anderen Ort, aber ein Wald ist relativ schnell mal ein Wald. Und er muss auch nicht besonders groß sein. Also super. Sucht euch das Fleckchen grün und rein da.
Das sagt nicht nur Daniel Rehheis, sondern das sagt die Wissenschaft. Und ich finde das sehr motivierend, weil irgendwo ein Stückchen Park, ein paar Bäume finden wir doch alle irgendwo, oder? Leute, hier kommt schon direkt die nächste Frage und die kommt von Stefan. Hallo liebes Artgerecht-Team, danke für euren Health Nerds Podcast, sehr gut gemacht und super informativ. Stefan, vielen Dank, wir freuen uns wirklich immer sehr über Feedback und hoffen, dass wir euch einfach ein paar gute Ideen mit an die Hand geben können. Jetzt habe ich 2 Fragen, schreibt er weiter. Ich supplementiere seit circa 3 Monaten Vitamin D3 mit K2, Vitamin C, Magnesium, Omega-3, Multivitamin, OPC, sowie Zeolit, Chlorella und Probiotika. Und ich trinke täglich Schwarzkümmelöl. Zudem stelle ich ein wenig meine Ernährung um. Hintergrund, allgemeines Wohlbefinden verbessern und Allergie gegen Pollen loswerden. Ich fühle mich wirklich gut und noch besser als zuvor. Habe keinerlei Krankheitssymptome, während alle um mich herum gekränkelt haben. Bin grundsätzlich zum Glück gesund. Meine erste Frage. Eure Meinung zu meiner Supplementierung?
Okay, also Vitamin D3, prima. Im Winter von Oktober bis Mai absolut wichtig. Für viele Menschen, die auch nicht regelmäßig im Sommer an die Sonne gehen, würde ich das auch weiter supplementieren mit K2, sehr gut. Vitamin K1 und 2 gehört zu Vitamin D dazu, das sollte man immer gemeinsam supplementieren. Vitamin C, Ja, also es gibt Vitamin C aus natürlichen Quellen, beispielsweise Amla-Beeren oder Hagebutten. Es gibt das synthetische Vitamin C, zum Beispiel als Ascorbat. Da gehen die Meinungen auseinander, ob das so viel bringt. Ich habe Studien gesehen, in denen es etwas gebracht hat, aber in hohen Dosierungen, also so mehrere Gramm. Und das macht man dann mehr so kurartig über ein paar Wochen. Ich würde Vitamin C nicht langfristig supplementieren, denn Untersuchungen haben auch gezeigt, dass dann die Produktion der körpereigenen Antioxidantien ein bisschen sinkt. Also mal kurweise Vitamin C einnehmen und dann auch wieder mal sein lassen. Magnesium, ja, prima. Die meisten Menschen haben ein bisschen einen Magnesiummangel. Nicht übertreiben, denn Magnesium sollte auch in Relation zu anderen Mineralien stehen. Also lieber so ein gut ausgeglichenes Multimineral nehmen, anstatt nur Magnesium Omega 3. Ja, wenn man nicht ausreichend Fisch isst, muss man entweder Algen oder Fischöl supplementieren. Faustregel ist ungefähr 2 Gramm EPA und DHA. Das sind diese berühmten Omega-3-Fettsäuren pro Tag. Kann man sich ausrechnen, googelt man Fischtabellen, den Fisch, den man gerne isst, und schaut nach, ob man da halbwegs auf diese Werte kommt. Dann, was war noch dabei? Multivitamin. Ja, Multivitamin ist der Standard schlechthin. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass ein Multivitamin auch was bringt. Da gerne ein komplett natürliches. Leider sind die meisten chemisch, die man kaufen kann, vom Reformhaus beispielsweise. Also chemisch heißt, dass da steht Vitamin C als Ascorbat beispielsweise und nicht direkt aus Früchten gewonnen, sondern steht daneben, was die natürliche Quelle ist. Also die natürliche Quelle ist natürlich besser, aber ich bin der Meinung, dass selbst ein billiges chemisches Multi besser ist als gar kein Multi. Da gehen die Meinungen auch auseinander, aber ich traue mich das sagen, denn ich habe einige Studien dazu gesehen, gut gemacht, die großen Untersuchungen. Und bei den meisten Menschen gibt es einen eklatanten Mangel an gewissen Vitamin- und Mineralstoffen, wie beispielsweise Folsäure, also ein Multivitamin, ja, gerne. OPC, ja, ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der ein bisschen in Mode gekommen ist. Ist okay, wir haben sowieso einen Mangel an sekundären Pflanzenstoffen, weil unser Obst und Gemüse hat nicht mehr viel von diesen sekundären Pflanzenstoffen, weil das sind Abwehrsubstanzen eigentlich gegen Fressfeinde wie Insekten, Schädlinge. Und unser modernes Gemüse, das im Gewächshaus heranreift, hat kaum mehr Feinde und darum werden diese Substanzen nicht produziert. Da gibt es aber auch ganz viele von diesen. Und ein Tipp, Obst und Gemüse mal ein bisschen anschneiden, bevor man es isst, und so eine halbe Stunde liegen lassen, also mit dem Messer verletzen, dann werden diese Abwehrsubstanzen auch vermehrt gebildet. Zeolit habe ich keine wirkliche Meinung, da mir oft die Datenlage dazu fehlt, aber Schaden tut sicher nicht. Chlorella, ja, würde ich jetzt auch nicht jeden Tag einnehmen, das ist eine Alge, die paar interessante Eigenschaften hat und auch Chlorophyll liefert. Damit jetzt auch nicht übertreiben, aber Chlorophyll, gerade im Sommer in Kombination mit dem Sonnenlicht, führt zu mehr Produktion von Energie. Das heißt, wir sind auch noch irgendwie Pflanzen. Wenn man also nicht viel Grünzeug konsumiert, macht es vielleicht Sinn, Chlorella zu supplementieren. Und ja, Schwarzkümmelöl, das ist ein interessantes Öl. Es schmeckt absolut grausam. Wenn ich das nur rieche, dann dreht sich bei mir das Gedärm so zusammen, dass ich dann stundenlang nichts mehr essen kann. Also ich kriege das nicht runter, als Kapsel vielleicht. Es gibt eine sehr interessante Publikation zu Schwarzkümmelöl in der alternativen Tumortherapie, wo das erhitzt wird und dann eine gewisse Substanz freigesetzt wird, die dann entsprechend bei der Krebstherapie helfen kann. Also nicht statt der normalen Therapie, sondern in Kombination. Da habe ich wirkliche Daten gesehen, wissenschaftliche Daten zum Öl, und sonst hat es auch ein paar interessante Inhaltsstoffe. Also das ist absolut okay. Ich würde das auch nicht jeden Tag 3 Esslöffel Schwarzkümmelöl konsumieren. Also alles mit Maß und Ziel. Jede Substanz hat ihr optimales Level, und ich supplementiere generell sowieso gar nichts jeden Tag über Jahre. Es gibt immer mal wieder Zeiten, in denen ich es vergesse, in denen ich es nicht vorrätig habe oder nicht dran denke oder was auch immer. Und das ist auch gut so. Also man muss sich da nicht zwingen, ständig irgendwas zu konsumieren. Der Körper sollte auch nicht immer optimal versorgt sein. Mhm. Das war in der Evolution auch nicht so. Das können wir vielleicht von Urvölkern lernen. Die haben auch kein Multivitaminpräparat. Was die haben, sind unglaublich nahrhafte Obst und Gemüse. Und was bei denen wächst, hat besonders viel Vitamine und Mineralstoffe, weil die es auch frisch konsumieren. Das heißt, man kann das nicht ganz vergleichen, aber der Körper kann auch mal Mangel haben und der soll auch mal im Mangel kommen. Also das ist dann kein Problem.
Spannend, wirklich spannend, weil ja bisher, glaube ich, sind viele davon ausgegangen, man sollte versuchen, den Körper immer möglichst so gut es geht zu versorgen. Aber evolutionär betrachtet macht es wahrscheinlich Sinn, auch den Körper eben auch bei Nährstoffen, Vitaminen und so weiter mal in einen Mangel zu versetzen. Dennoch, Daniel, was sind deine Top 3 Supplemente, wo du sagst, die sollte eigentlich jeder regelmäßig, unregelmäßig konsumieren? Multivitamin, weiß ich, bist du ein großer Fan?
Ja, Multivitamin, dann natürlich Lactoferrin. Das war jetzt kein Thema, aber im vergangenen Podcast habe ich immer mal wieder darüber gesprochen, dass ich bin ein Lactoferrin-Junkie, wenn man das so sagen kann. Und morgen geht es auch in den Flieger und das ist das Erste, was ich schaue, noch vor den Unterhosen, ist Lactoferrin im Koffer.
Super.
Das muss immer mit. Und Nummer 3, ja, ich bin ein großer Aminosäuren-Fan. Also die machen einfach so viel im Körper. Es sind die Bausteine, mit denen Neurotransmitter gebildet werden, Muskulatur, Haut, alles. Also manchmal ein paar Aminosäuren in freier Form hinzuzufügen, das ist schon ganz knallig. Oder wenn man es verdauen kann, kann man auch Proteine nehmen. Also Proteine, Aminosäuren ein bisschen hinzufügen zur Nahrung, das finde ich schon hat am meisten Mehrwert, schnell spürbare Effekte.
So, und Stefans zweite Frage, an was kann es liegen, dass ich trotz 2 bis 3 Liter Wasser, die ich am Tag trinke, in Klammern gefiltert, trotzdem nachts zwischen 1 und 4 Uhr extremen Durst bekomme, trockene Lippen habe? Ich wache auf und muss dann unbedingt was trinken. Woran liegt das? Ist das Entgiftung, Fettstoffwechsel, Leber, Niere? Freue mich auf eure Antwort. Macht weiter so. Danke und schöne Grüße, Stefan.
Das kann an vielen Sachen liegen. Also grundsätzlich geht es ja um die Osmolarität. Das haben wir mal gelernt in der Schule, bis man auch da, wenn zu viel Salz auf der einen Seite Experiment, dann geht das Wasser darüber. Also es hat ein bisschen was damit zu tun. Kennen wir vielleicht, waren im China-Restaurant und haben danach auf einmal ganz furchtbar Durst, obwohl wir viel getrunken haben. Also das kann natürlich sein, dass man zu viel Salz konsumiert. Auch bei den Mineralien muss man ein bisschen aufpassen. Vielleicht beim Magnesium, dass man nicht zu einseitig das supplementiert. Wobei, ob das jetzt damit zusammenhängt, kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen. Generell, und da können wir uns auch wieder was von den Urvölkern abschauen, beim Trinkverhalten. Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen traumatisieren, aber beim Trinken ist es ganz ähnlich oder eigentlich gleich wie beim Essen. Wir kennen intermittierendes Fasten, wir sollen nicht zu oft und ständig essen, das ist jetzt angekommen und das ist auch so, wie es in der Evolution war. Wir hatten keinen Kühlschrank, wir hatten aber auch keinen Wasserhahn. Das heißt, in der Evolution haben wir uns erst bewegt und dann haben wir getrunken, Regel Nummer 1, und wir haben auch nicht oft getrunken. Und das würde ich jetzt auch nicht leichtfertig sagen. Ich glaube, es gibt kaum so etwas Gesundes wie ab und zu dehydrieren. Da sind wir wieder bei der Sache von vorher, dass der Körper manchmal in einen Mangel kommen sollte. Und das ist eigentlich das Geheimnis von den alten Stressfaktoren. Also früher hatten wir Hitze und wenn wir die überlebt haben, dann wurden wir stärker. Oder auch wenn man in die Höhe geht, beispielsweise in die Berge. Wenn man auf ganz hohe Berge geht, manchen wird da schwindelig. Aber das Gehirntraining, was Sportler machen, macht einen ja stärker. Und Kältetraining, Wim Hof, der Iceman, den kennt ihr vielleicht, den Verrückten. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber Kältetraining macht einen stärker, macht einen härter. Und tatsächlich ist es auch so, dass ab und zu dehydrieren einen flexibler macht im Flüssigkeitshaushalt. Also die meisten Menschen haben ganz lange Abdrücke von Socken beispielsweise, viel Wasser im subkutanen Gewebe, also unter der Haut. Und die meisten Menschen zeigen eine Flüssigkeitsverteilungsstörung. Man sagt immer auch, man muss genug trinken für die Bandscheiben. Aber wenn wir ehrlich sind, das funktioniert nicht. Also ich kann alten Menschen sagen, so, Bandscheibe vertrocknet, egal wie viel der trinkt, die Bandscheibe füllt sich nicht wieder auf. Beziehungsweise ist es auch so, dass wenn man trinkt, ohne Durst zu haben, man eher austrocknet, weil man genau dieses Gleichgewicht stört. Dieses Wasser, Natriumsalz, Gleichgewicht, das ist recht empfindlich und der Körper sagt uns eigentlich, wenn wir Durst haben. Bei dem Alter muss man ein bisschen aufpassen, dass man auf Mindestmengen kommt von so mindestens 1,2 bis 1,5 Liter, also nicht 3-4 Liter. Ein sitzender Mensch, der nicht besonders viel schwitzt, braucht ungefähr 1,5 Liter. Versucht es mal. Bewegt euch nüchtern und trinkt auch nichts. Wenn ich in Österreich bin, unser Hausberg, das sind ungefähr 800, 900 Höhenmeter, ungefähr 1,5-2 Stunden Aufstieg, 1,5-2 Stunden runter. Und dann bin ich so 4 Stunden unterwegs und dann trinke ich oft nichts. Ich vorher nichts, ich nehme keine Wasserflasche mit und dann klebt mir am Ende schon ein bisschen die Zunge am Gaumen. Aber das ist genau dieser Prozess, der gesund ist. Dann trinke ich Wasser und dann schmeckt das so gut. Und auch beim Essen, das kennen wir, wenn wir länger wandern waren, wie dann auf einmal das Essen so gut schmeckt. Bitte, wenn ihr schon älter seid, das nie gemacht habt, jetzt nicht im Sommer, so Daniel hat gesagt, geht auf den nächsten Berg, ohne zu trinken. Also tastet euch bitte an das Thema heran. Das ist genauso wie beim Nüchtern sich bewegen. Manchen Menschen wird da schwindelig. Das muss der Körper natürlich lernen. Aber es wäre auch gesund. Es gehört zu dieser ganzen langen Liste von alten Stressfaktoren, die wir intermittierend, also so häppchenweise, in unseren Alltag einbauen können, damit wir auch in unserer modernen Gesellschaft gesund bleiben.
Stefan, wir hoffen, wir haben deine komplexe und großen beiden Fragen hinreichend beantwortet. Danke für deine Fragen. Es bringt uns ja auch immer wieder zum Nachdenken und dazu eben das Wissen aus unseren Experten wie Daniel rauszukitzeln. Die nächste Frage hier in der Health-Nerds-Sprechstunde kommt von Sonja. Sie hat uns kontaktiert über Instagram und schreibt: Hallo liebe Health-Nerds, ich habe eine Frage zum letzten Podcast. Ich werde morgens normalerweise von alleine wach und bin dann meistens auch sofort fit. Im Moment ist es da ja noch dunkel draußen, das heißt, ich bekomme erst 1 bis 2 Stunden nach dem Aufstehen Tageslicht. Da ich oft Durchschlafprobleme habe bzw. viel zu früh wach werde, überlege ich nun, ob da auch eine Tageslichtlampe morgens helfen könnte. Also nicht zum Wachwerden, sondern zum Schlafen später. Vielen Dank für eure super informativen Infos und euren Podcast. Macht weiter so. Eure Sonja. Über diese Tageslichtlampen haben wir ein paar Mal hier schon gesprochen im Podcast. Ich erinnere mich, Kollege Matthias Baum und ich glaube auch du hatten gesagt, das kann man durchaus mal probieren. Morgens zum Wachwerden ist das gut. Aber jetzt hat sie ja die Frage so ein bisschen umgedreht, ob ihr diese Lampe morgens helfen kann, um abends besser zu schlafen oder besser durchzuschlafen.
Tatsächlich kann ich schon wieder die Frage wissenschaftlich beantworten, denn es gibt sogar wissenschaftliche Publikationen, die genau das im Titel haben. Wenn ich mich recht erinnere, hieß es Bright Daylight in the Morning, also so Tageslichtlampen am Morgen, and a tryptophan rich breakfast hat dann den Schlaf verbessert, improved sleep, blablabla, in, ich glaube, das waren japanische Studenten oder so, also die haben, Studenten sind sein beliebtes Untersuchungsziel, gibt man denen 10 Euro und ein Bier und dann kann man die untersuchen. Was heißt tryptophanreiches Frühstück? Das bedeutet, man sollte versuchen, in der Früh proteinreich zu essen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Schlaf am Ende des Tages, sondern direkt in der ersten Tages- und zweiten Tageshälfte auf mein Verhalten, ob ich mich fair verhalte oder nicht. Das ist irre, was ein Frühstück alleine bewirken kann. Also wie frühstückt man proteinreich? Ideal wären Eier. Ich mache mir da oft so Omelettes, also, oder ich liebe Spiegeleier. Schneide ich mir Gemüse und Zwiebeln und dunste die ein bisschen an. Manchmal kommen da auch Garnelen oder anderes Meeresgetier hinzu, wenn ich drauf Lust habe, wenn das nicht ganz so früh ist. Und dann schlage ich das Ei über diese Gemüse, Zwiebel, Garnelenmischung, was auch immer. Und ich habe gern noch, dass das Eigelb intakt ist, weil es vom Geschmack her besser ist, aus meiner Meinung. Aber da kann auch ein Rührei machen. Und das wäre so ein ideales Frühstück. Also Proteine in der Früh zu essen, heißt, dass ich Aminosäuren aufnehme, beispielsweise Tryptophan. Und das Tryptophan wird dann in der zweiten Tageshälfte umgewandelt in das berühmte 5-HTP, das ist die Vorstufe von Serotonin. Und Serotonin sorgt am Abend dafür, dass ich entspannt bin. Und aus Serotonin wird dann am Ende Melatonin. Und dieses Melatonin sorgt dann für den entspannten Schlaf. Und das Melatonin, die Produktion kann ich hemmen, wenn zu viel Licht da ist. Also wenn ich in mein Handy schaue oder Fernsehen schaue, da gibt es ja diese Blue Light Filters, dass dieses blaue Licht rausgefiltert wird, das vor allem dafür verantwortlich ist. Also das kann es entweder nicht anschalten oder ich habe auch solche Lampen, die ich verstellen kann, so LED-Lampen von Philips, die ich mit einer App verstellen kann. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, am Abend das Licht zu reduzieren und dann hemmt man auch seine Melatoninproduktion nicht. Aber man kann diese Melatoninproduktion, wie gesagt, anregen, indem man in der ersten Tageshälfte schon proteinreich frühstückt oder Proteinsupplemente zu sich nimmt. Das würde auch gehen. Und ja, es nützt tatsächlich etwas, wenn man in der Früh, wenn man aufsteht, schnell Licht hat. Ich habe das Privileg, ein bisschen länger schlafen zu können. Dann mache ich, wenn es schon hell ist, sofort meine Verdunklungsvorhänge auf. Das ist das, ich muss mich manchmal auch zwingen, dass ich nach dem Aufstehen gleich aufstehe und da den Vorhang aufreiße. Und wenn es noch dunkel ist, dann macht eure Tageslichtlampe an. Also entweder habt ihr eine am Nachtkastel oder in der Küche. Das bringt nachweislich etwas für den Schlaf am Abend. Ja.
Super. Und hier kommt die nächste Frage bei uns in der Sprechstunde. Jonas hat uns über Facebook geschrieben. Liebe Health Nerds, ihr habt in eurer aktuellen Podcast-Episode darüber gesprochen, dass ursprünglich lebende Völker im Grunde befreit sind von Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Übergewicht, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nun frage ich mich, warum das bei uns Menschen in der westlichen Welt so anders ist. Warum sind wir zum Beispiel, und das interessiert mich am meisten, so anfällig für Krebs? Was sind die Auslöser? Ist es unsere Ernährung, unsere Lebensweise? Danke und bleibt gesund, euer Jonas.
Das kann ich vielleicht auch beantworten über das Tierreich. Mhm. Ich habe vor einem Jahr eine sehr interessante Publikation gelesen über Cancer in Wildlife. Das heißt, wild lebende Tiere bekommen Krebs. Und das ist schon sehr eigenartig. Die Fachwelt ist sich im Moment relativ einig, dass die Hauptursache für Tumore, für Krebs, Umweltgifte sind. Und haltet euch fest, Urvölker oder Naturvölker sind nicht komplett frei von Krebs. Also in manchen Gegenden gibt es auch natürliche Toxine, beispielsweise Pilzgifte. Clavitis purpurea zum Beispiel, also sogenannte Mykotoxine, Schimmelpilzgifte, die ebenfalls zu Krebs führen können. Das heißt, je nachdem, wo man wohnt, wie das Klima dort ist, wie man seine Nahrungsmittel lagert, kann ich mich auch komplett natürlich vergiften. Es gibt zum Beispiel auch sehr viele Mykotoxine in Getreide, leider auch im biologisch angebauten Getreide. Also oft ist Vollwert und biologisch nicht das Allerbeste, wenn es beispielsweise um Getreide geht. Da ist oft mit solchen natürlichen Giften belastet sein kann. Aber der überwiegende Teil sind andere Umweltgifte. Und da gibt es eine ganze Menge. Also wir pumpen immer mehr Aluminium in unsere Umgebung. Aluminium kommt in frei gar nicht vor, aber wir produzieren immer mehr Aluminiumkapseln und Dinge und überall. Und das reichert sich natürlich in der Umgebung an. Dann ist irgendjemand auf die glorreiche Idee gekommen, Chemikalien zu produzieren, die potenziell giftig sind und krebsauslösend sind und die für immer bleiben, diese berühmten PFAS, die jetzt überall nachweisbar sind, vom Himalaya bis zur Rheinquelle, die eigentlich überall gegenwärtig sind und wir gar nicht wissen, was genau das jetzt bedeutet, aber in jedem Fall nichts Gutes, aber man ringt sich einfach kaum durch, dass diese eingeschränkt werden oder verboten werden. Und dann die ganzen Spritzmittel. Also das Wichtigste, Bio ist eigentlich der Mindeststandard. Ich weiß, manche sagen, zu teuer und so weiter, aber bitte, 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 ihr könnt euch nicht vorstellen, was in konventionellem Obst und Gemüse alles drin ist. Vor allem, wenn das auch importiert ist, nicht aus Europa stammt. Und greift hier bitte, wenn es immer geht zu Bio, dann habt ihr schon mal einen großen Teil dieser Toxine weg. Und dieser ganze Giftcocktail, der ist hauptverantwortlich für Erkrankungen wie Krebs. Also wenn man auch in einer Stadt wohnt, es wurden mal Pollen untersucht in einer Stadt. Also wenn man genau da drauf schaut, das ist eine Art Monster. Wenn man es nicht wüsste, würde man denken, das ist ein Science-Fiction-Film oder es ist irgendeine Stadt im Jahr 2540. Nein, es ist ein Pollen. Einfach so viel Zeugs drauf, was in der Stadt herumschwirrt. Und das ist dann diese Kombi. Dann haben wir das Plastik zu Hause, dann trinken wir aus Plastikflaschen, dann sind diese Weichmacher. Auch wenn die Plastikindustrie sagt dann, ja, es ist Bisphenol frei, Bisphenol A frei. Und dann haben die schon lange Bisphenol B und C und D erfunden, das genauso schädlich ist, aber noch nicht verboten. Also schaut, dass ihr so natürlich wie mögliche Verpackung trinkt, nicht aus Plastikgefäße, trinkt nicht, das hatten wir auch schon öfters, aus irgendwelchen Starbucks-Bechern, diese ganzen Pappbecher, Dosen, das ist auch kein reines Metall, Pappbecher, die sind alle innen mit Plastik beschichtet, wenn da heiße Getränke drauf kommen, Sachen lange drin lagern. Das ist ein kombinierter Cocktail und irgendwann wird es dann halt zu viel. Dann habe ich diesen Gift-Cocktail, dann kommt noch irgendein psychoemotionaler Faktor dazu. Mein Immunsystem wird gehemmt, beispielsweise durch lang andauernden Stress und meine Zellen entarten. Und wenn so eine starke Immunhemmung kommt, beispielsweise, für viele war das auch bei Covid der Fall, irgendwas in der Familie passiert, Beziehung, Umziehen, Prüfung, was auch immer, und dann die Kombination mit diesen ganzen Giften, dann kann das schief gehen.
Leute, wir haben wieder wahnsinnig viel gelernt durch eure tollen Fragen hier in der Health Nerds Sprechstunde und natürlich durch Daniels reichen Wissensschatz. Mein Lieber, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Studien, wie viel wissenschaftliche Hintergrundinfos du in deinem Kopf hast. Das ist Wahnsinn. Herzlichen Dank, dass wir dich wieder anzapfen durften zum Thema Lernen von Naturvölkern, Vielfalt der Nahrungsmittel, Leben im Biorhythmus und natürliche Stressfaktoren. Das ist der Titel unserer aktuellen Folge. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt. Es gibt wahnsinnig viel auch in dieser Folge zu lernen und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche Donnerstag, denn da gibt's hier bei den Health Nerds eine neue, eine frische Folge. Daniel, dir eine gute Reise morgen. Wir freuen uns, wenn du ganz bald wieder zurück bist hier bei uns im Podcast. Bis dahin, Leute, bleibt wachsam und bleibt gesund.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.